Mit meinem Wissen von heute, was Mutterschaft bedeutet und was es mit mir macht, würde ich schon sagen, dass ich es bereue. Ja, mir ist der Preis zu hoch, den ich zu zahlen habe.
Kinder sind das höchste Glück, vor allem für ihre Mütter. Das sagt zumindest unsere Gesellschaft. Dennoch gibt es Frauen, die das Muttersein extrem unglücklich macht, obwohl sie gleichzeitig ihre Kinder über alles lieben. Unter der Bezeichnung Regretting Motherhood ist allerdings nicht das Wechselbad der Gefühle gemeint, das die meisten Eltern in anstrengenden Lebensphasen mit ihren Kindern erleben, sondern tatsächlich ein andauerndes, tiefes Bereuen, Mutter geworden zu sein. Betroffene Mütter würden ihre Mutterschaft oft am liebsten rückgängig machen, wenn sie es denn könnten. Woher diese Reue kommt und wie die Betroffenen damit umgehen, darüber spreche ich jetzt mit Verhaltenstherapeutin, Paar- und Familienberaterin Nina Grimm und mit Wiebke Schenter. Herzlich willkommen. Wiebke, du bist Mutter von 2 Kindern im Alter von 9 und 4 Jahren. Wie und wann wurde dir bewusst, dass du ja in deiner Mutterrolle unglücklich bist?
Das hat eigentlich sehr lange gedauert, weil ich es mir natürlich nicht von Anfang an eingestehen wollte. Ich habe einfach nur geglaubt, dass ich so Adaptierungsschwierigkeiten habe, bis ich mich da richtig eingefunden habe. Und es hat dann, also sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch keine 2 Kinder, hat schon lange gedauert, viele Jahre. Ich würde sagen, seit 2020, 21 so ungefähr, ist es ziemlich konkret.
Das heißt, es wurde dir erst nach dem 2. Kind bewusst, richtig?
Ja.
Und würdest du dann heute sagen, du bereust es, Mutter geworden zu sein?
Mit meinem Wissen von heute, was Mutterschaft bedeutet und was es mit mir macht, würde ich schon sagen, dass ich es bereue. Ja, mir ist der Preis zu hoch, den ich zu zahlen habe.
Wie fühlt sich das Gefühl an? Also was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf?
Ich habe mich jetzt mit der Thematik schon sehr lange auseinandergesetzt und sehr lange beschäftigt. Deswegen kann ich das jetzt gut annehmen. Das ist einfach nur ein mögliches Gefühl in der Mutterschaft. Und es ist recht undramatisch bei uns zu Hause. Wir sind eine ganz normale kleine Familie und haben auch viel Spaß miteinander. Bis ich aber hierhin gekommen war, das sehr geprägt von Schuld und Scham und dem Gefühl, dass man selber kaputt ist oder ja, etwas falsch macht, sich nicht genug Mühe gibt. Ja, viel Selbstzweifel.
Bevor wir weitermachen, an dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit, unser Ding. Die Pronova BKK ist als gesetzliche Krankenkasse immer an deiner Seite, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit der Pronova BKK App sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr für dich da. Egal ob Rechnung einreichen, deinen Bonus wachsen lassen oder deine Kontaktdaten ändern. Ruckzuck und super easy. Immer und überall. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Nina, in deiner Arbeit als Verhaltenstherapeutin und Paar- und Familienberaterin, wie häufig begegnet dir das Thema Regretting Motherhood?
Häufiger, als man denkt. Also ich denke so dieses Gefühl von, oh, es ist gerade einfach sacke anstrengend und super, super schwer, die ganze Rolle einzunehmen, die Rollenerwartungen auch zu erfüllen. Ich denke, das kennt ein Stück weit jede Mutter, jeder Vater. Also ja, ich denke, das ist ein Thema, das sehr weit verbreitet ist und dass sich nur die wenigsten trauen, wirklich offen und ehrlich darüber zu sprechen.
Du hast beim Thema Vater gerade schon so ein bisschen gezwinkert, komme ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Wiebke, was war für dich der persönlich emotionalste Moment und vielleicht auch, wo du gemerkt hast oder realisiert hast, es ist nicht so, wie ich mir das alles vorgestellt habe und es kam so dieses Gefühl von, ich bereue diese Mutterrolle?
Es gab eigentlich jetzt nicht so diesen einen Moment, wo ich dann plötzlich aufgewacht bin und gedacht, falscher Film, sondern es hat sich ja aufgebaut über Jahre hinweg. Also ganz, ich habe so ein paar Momente jetzt im Rückblick, die mich eigentlich darauf hingewiesen haben, schon so ein bisschen.
Was für Momente waren das?
Ich erinnere mich noch sehr gut, da war meine Tochter gerade so vielleicht 6, 8 Wochen alt, also noch relativ klein, aber wir haben schon angefangen, unseren normalen Alltag zu leben. Mein Mann war arbeiten und ich mit dem Kind zu Hause. Und sie hat sehr, 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 sehr schlecht geschlafen. Und ich war einfach nur am Ende und sehe mich so im Spiegel und schaue mich an und denke so, die geht nie wieder weg. Und es war kein schönes Gefühl. Das hat mir die Luft zum Atmen genommen und natürlich habe ich diesen Gedanken sofort wieder verdrängt. Also, was bist du für eine Mutter, die sowas denkt? Also natürlich habe ich mir das noch nicht eingestanden damals.
Ja, und wie hat sich der Prozess dann weiterentwickelt? Also du sagst, das waren so die ersten Anzeichen. Ich weiß nicht, wie oft hast du die Gedanken dann wiederholt? Wie oft kam das Gefühl? Wann war dann so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt wird's ernster? Wie war so der Verlauf?
Also die Kinder haben ja 5 Jahre Altersabstand und das mit einem Kind lässt sich das immer noch sehr gut vertuschen. Man ist einfach zwei Erwachsene mit einem Kind. Das heißt, wenn einer das Kind nimmt, dann hat der andere frei und Ruhe. Und ein Kind lässt sich auch leichter wegorganisieren. Und ich habe dann ja auch wieder angefangen zu arbeiten, hatte wieder meine Freiräume, bin weggefahren übers Wochenende oder wieder zum Sport gegangen. All das ist, was sehr gut gegangen ist. Und dann kam unser zweites Baby plus, der ist im Januar 2020 geboren, plus Corona.
Okay.
Und ich weiß nicht, das war wie so ein Brennglas, so generell auf die gesamte Gesellschaft, aber auch auf meine Mutterschaft. All das, was ich mir vorher mit einem Kind schon so erkämpft hatte, meine Freiräume, dass ich nicht so ganz darunter ersticke, wurden mir genommen. Unser ganzes soziales Netz wurde mir genommen. Mein Mann musste sehr viel arbeiten in der Zeit und ich war mit den beiden Kindern, zwei dann auch noch, eingesperrt zu Hause, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat diese ganze Mutterschaft sich wie ein Gefängnis angefühlt. Ich habe mich so gesagt, ich bin genau da, wo ich irgendwie nie sein wollte. Also es war sehr, sehr schwer. Also das hat dann so das ganze, auch meine ganze Reflexion sehr stark beschleunigt.
Ja, weil es ja dann auch keinen Ausgleich gab in dem Moment, ne? Ja, wenn du jetzt beschreibst, jetzt beim ersten Kind konntest du dir den noch nehmen, beim zweiten war es dann
gar nicht
auch der Situation geschuldet. Es war erstens ein zweites Kind da, auf der anderen Seite, ne, eben die Situation Corona, wir waren alle zu Hause. Nina, welches Bild hat unsere Gesellschaft von Frauen beziehungsweise von Müttern?
Ja, ein total verzerrtes, denke ich. Und vor allem auch eins, was mit sehr, sehr vielen hohen Erwartungen besetzt ist. Also sowas sehr, sehr und auch sehr widersprüchlichen Erwartungen. Ja, also du hast auf dein ganzes Glück musst du darin finden und zeitgleich darfst du aber auch auf gar keinen Fall nur Mutter sein. Du musst schon auch noch beruflich weiterhin erfolgreich sein, aber auch nicht zu sehr, weil sonst bist du wieder die Rabenmutter. Also da sind viele Widersprüche in sich, was das Ganze nicht leichter macht. Und vielleicht auch jetzt mal anknüpfend an das, was du erzählt hast, finde ich, was eine Besonderheit mit dieser Rolle ist, dass sie so die einzigste ist, die wir nicht ausprobieren können. Also ja, wenn ich mir überlege, welchen Job möchte ich machen oder in welchem Land möchte ich leben, in welcher Stadt möchte ich leben. Wir haben überall die Möglichkeit, reinzufühlen, mal den Schuh anzuprobieren, vielleicht eine Weile darin zu gehen. Und wenn er nicht passt, dann können wir es verwerfen. Und das ist was, das geht bei Elternschaft nicht. Wir haben nur diese Vorstellung davon und das wird uns suggeriert, das ist was ganz Tolles, Erfüllendes, das brauchst du, um dich vollständig zu fühlen. Aber dass das auch eben mit so vielen anspruchsvollen Gefühlen, Umständen einhergeht, darüber spricht halt auch niemand.
Und das genau, macht's fies. Genau, das ist es. Darüber spricht niemand. Ja. Irgendwo weiß man es und es schlimmert irgendwo, aber es wird immer nur gesagt, wie schön ist es mit Kindern und die aufwachsen zu sehen und das erste Mal laufen, das erste Mal krabbeln. Aber weniger sprechen darüber, dass man schlechte Nächte hat, dass es mal wirklich an den Nerven zerren kann. Würdest du sagen, Regretting Motherhood ist ein neues Phänomen? Gab es das früher auch schon? Wurde nur nicht drüber gesprochen? Oder?
Also ich denke, das Gefühl kennt sicherlich jede Mutter, jeder Vater, eben wie du es auch so schön beschrieben hast, dazustehen und sich zu denken, fuck, ja fuck, was ist hier? Also was soll ich jetzt hier machen? Wie kann ich damit jetzt umgehen? Und auch so diese tiefe Sehnsucht, einfach wieder mit einer kleinen Handtasche in den Cabrio zu steigen und einfach spontan übers Wochenende wegzufahren. Ich denke, das kann jede Frau, die Kinder hat, jeder Vater, jeder Mann, der Kinder hat, voll gut nachfühlen. Deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt ein neues Phänomen ist, aber sicherlich durch die Herausforderung unserer Zeit nochmal bestärkt wird. Ich denke, es ist auf jeden Fall heute anspruchsvoller, Familie zu leben, als noch vor 40, 50 Jahren. Allein aufgrund der finanziellen Umstände, Mehrgenerationshäuser und so weiter. Wir haben viel weniger Hilfssysteme heutzutage, was es nicht leichter macht.
Ja, und vielleicht auch, weil jetzt Stimmen einfach mal lauter werden. Wenn ich mir vorstelle, früher hätte man als Mutter, als Frau gesagt, ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, da wäre die Reaktion vielleicht nochmal eine ganz andere gewesen als heute. Ich glaube, wir sind immer noch nicht. Ja, ich glaube, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo wir vielleicht hinwollen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, weil wir über das Thema sprechen. Ja. Im besten Fall würden wir hier nicht sitzen, weil es wäre ein ganz normales Thema und keiner müsste da, ja, wäre irgendwie schambehaftet. Wiebke, was würdest du sagen, ist der Grund für deine Reue?
Ich glaube, dass jede Mutter, die so empfindet, empfindet es anders und sehr, sehr persönlich, weil der eigene Rucksack, den man so mit sich zu tragen hat, ja auch individuell angefüllt ist schon. Also bei mir ist es ganz stark diese Atemnot, dieses Beklemmungsgefühl, das bei mir ausgelöst wird, dadurch, dass ich so unfrei bin in meinem Handeln und in meinem Denken, sogar in meinem Denken. Selbst wenn ich hier sitze, denke ich über meine Kinder nach. Die ganze Zeit geht es ihnen gut. Ich bin gestern gefahren, als mein Kleiner krank war, kann ich das machen und wie geht es ihm? Und das ist immer in meinem Hinterkopf und ich wäre gerne wieder mehr ich. Also das Gehirn hat sich so stark verändert, dass ich halt jetzt halt ein Mama-Gehirn habe. Und ich finde das nicht toll. Also es mag Frauen geben, die das super finden. Ich persönlich finde das nicht schön. Und natürlich diese unendliche Verantwortung und die unendlichen Ängste um die Kinder.
Mama-Gehirn, auch ein gutes Wort, habe ich noch nie gehört. Aber ja. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ne? Ständig irgendwie mit den Gedanken bei den Kindern zu sein. Und
also, ja, das ist es. Also das ist ja das Ding. Also wenn ich jetzt einfach meine Mutterschaft bereuen würde und einfach sagen, ja gut, die Kinder interessieren mich nicht, dann könnte ich den Move machen und gehen.
Ja, ja.
Ja, mache ich aber nicht, sondern ich liebe die. Ja. Ja, das sind die tollsten kleinen Menschen, die ich kenne.
Vielleicht ein wichtiger Punkt, weil gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, viele können nicht unterscheiden zwischen, auf der einen Seite bereue ich das Muttersein, aber auf der anderen Seite liebe ich sie trotzdem, wie, ja, es hört sich immer so doof an, wie jede andere Mutter es auch tut, aber das ist ja ein Riesenunterschied, ne?
Ja, dafür bin ich da. Da versuche ich da wirklich drüber aufzuklären und das ist auch die meiste Problematik, die ich habe in diesem Ganzen, weil das natürlich einen Knoten im Kopf macht, weil ich ja keine Mutter wäre, wenn ich die Kinder nicht hätte und wenn ich keine Mutter sein will, bedeutet das, dass die Kinder nicht haben will. Ich verstehe das, ich habe selber so gedacht und deswegen ging es mir jahrelang ja so dreckig damit und ich habe mich dafür geschämt, so zu fühlen. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Vielleicht kann man es auch nur begreifen, wenn man davon betroffen ist, aber es ist so. Also ich liebe sie, ich würde mir sofort die Arme abhacken für die beiden. Aber wenn ich nicht ihre Mutter sein müsste, dafür wäre es jetzt auch okay für mich als Tante oder wenn mein Mann die in die Ehe gebracht hätte oder sowas, dann könnte ich sie ja genauso lieben und für sie da sein, aber eben nicht in der absoluten, hundertprozentigen Letztverantwortung. Wenn alle Stricke reißen, dann muss ich da sein. Es darf auch mir einfach nichts passieren. Das habe ich auch ganz lange mit gehadert, mit diesem, mir darf nichts passieren, ich darf nicht krank werden. Ich darf nicht sterben. Was sollen meine Kinder dann ohne mich machen? Also es hat mich auch wirklich, wirklich sehr stark und lange belastet. Und
ja, das glaube ich. Was war denn damals der Grund oder warum hast du dich dazu entschieden, Mutter zu sein oder Mutter zu werden?
Weil das Glück einer jeden Frau ist, Kinder zu kriegen.
Mhm. Ja. Also würdest du sagen, es war so ein bisschen von der Gesellschaft geprägt oder war das schon dein eigener Wunsch?
Boah, das kann man nicht mehr auseinander dividieren. Ja. Also man muss dann auch schon sagen, ich bin ja jetzt, also vor 10 Jahren war ich schon schwanger. Also es ist schon in den 10 Jahren ist auch sehr viel gesellschaftlich passiert. Damals war das noch ganz klar, ich bin eine Frau.
Ja, klar, ja.
Und natürlich werde ich Mutter und ich kannte auch keine guten Vorbilder, Frauen, die keine Kinder hatten, wo man nicht gesagt haben, ja, der will ja auch keiner Kinder kriegen oder die arme Frau, die hat keine Kinder und das ist eine komische Katzenlady oder so. Also es gab überhaupt nicht, wo ich gesagt habe, hey, die ist irgendwie lässig. Ja? Ja, schau dir an, was die macht, keine Ahnung, die ist Astronautin oder die ist Meeresbiologin oder die bereist die Welt, die schreibt Bücher, was weiß denn ich. So jemanden hatte ich nicht. Und ich hatte also kein alternatives Lebensmodell zum Kinderkriegen und ich habe gedacht, naja, ich gebäre den Sinn des Lebens, meines Lebens.
Ist Wahnsinn, oder? Also wenn man da mal drüber nachdenkt, weil, naja, man ist immer noch ein eigenständiger Mensch, auch wenn man Mutter wird und gerade eigentlich dann.
Ja.
Aber das, dass dann das irgendwann ab einem gewissen Alter genommen wird, dass man sagt, naja, du bist jetzt alt genug, du hast geheiratet, du hast ein Haus, so, wann kommen die Kinder?
Ja.
Ja. Nina, warum bereuen manche Mütter ihre Mutterschaft?
Ich denke, der wichtigste Punkt ist schon gesagt worden, ja, dass es wirklich extrem schwer ist, sich vorher auszumalen, was es wirklich bedeutet, was es auch für eine Verantwortung mit sich bringt, was die Intensität an Gefühlen anbelangt, dass du wirklich 24/7 eingespannt bist, was es bedeutet, nächtelang nicht zu schlafen, die ganze Zeit in der Verantwortung zu stehen. Das kannst du vorher nicht wissen. Das ist nichts, worauf du dich vorbereiten kannst. Ja. Und ich denke, von diesem Gefühl sind manche überrollt, überfraut. Und das macht es anstrengend. Und sicherlich kommen auch noch äußere Kontextfaktoren mit dazu, die das Ganze begünstigen. Ja, wir haben es jetzt schon reingebracht, sowas wie Corona. Ja, auf einmal steht alles still. Also äußere Stressoren spielen da bestimmt mit rein. Genauso wie viel Unterstützung habe ich? Was habe ich für ein soziales Netzwerk? Aber auch das große Thema, was für ein Mutterbild herrscht in unserer Gesellschaft? Ja. Wie wird Care-Arbeit nicht honoriert in unserer heutigen Zeit? Also das sind durchaus Kontextfaktoren, die das Ganze nochmal verschärfen.
Ja.
Und dann kommen natürlich auch intrapsychische Komponenten mit rein, ja, die das Ganze begünstigen können.
Achtung, Vorurteile. Sprechen Mütter ihre Reuegefühle offen aus, stoßen sie oft auf Vorurteile bzw. bekommen folgende Kommentare zu hören.
Du hast es dir doch selbst so ausgesucht. Wie kann man darüber öffentlich sprechen, wenn das arme Kind das hört? Es gibt Frauen, die alles dafür tun würden, Kinder bekommen zu können, und du willst sie nicht.
Wurdest du damit auch schon konfrontiert?
Ja, jeden Tag. Aber das ist okay. Ich habe so ein bisschen, sehe ich das, geben mir diese Kommentare eben den Sinn meiner Arbeit, weil es eben zeigt, wie viel da noch aufgeklärt werden muss, wie viel Tabu gebrochen werden muss. Und ich kriege jeden Tag aber auch genau die gegenteiligen Nachrichten. Ohne dich hätte ich mich schon längst aufgegeben. Und jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist und dass ich nicht falsch bin. Und das hält mich halt, also das ist für mich, wenn ich eine Frau erreiche, der es dann mit besser geht, dann ist es so viel wert, weil ich habe so viele Jahre gelitten.
Ja, glaube ich.
So viele Jahre. Und hätte ich jemanden gehabt, der sagt, hey, das ist okay, du kannst so fühlen und es ist auch okay, dass du darfst deine Kinder auch lieben. Und egal, wie du da dein Leben gestaltest, es gibt eine Möglichkeit, dass du trotzdem glücklich wirst. Und ich hatte so jemanden nicht und ich versuche es zu jemand zu sein für die Mütter da draußen.
Ja, und vielleicht auch, dass man dem Ganzen einen Namen gibt. Das kann ich mir vorstellen, dass das hilft, weil man glaubt ja schnell, ich bin mit meinen Gedanken alleine.
Ja, das
wie
ist, das
soll
hilft
ich das jemals ansprechen?
Also,
ja, natürlich.
Ich habe mir ja gedacht, okay, ich trau mich das jetzt. Ja. Wenn es zu schlimm geworden wäre oder ich das hätte nicht aushalten können damals vor 2 Jahren, ich meine, das ist sehr schnelllebig, ja. Dann wäre es nach 3 Wochen auch wieder vergessen gewesen. Aber es kam so viel Rückmeldung, das hat natürlich auch mir gezeigt, ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen und ich bin ja gar nicht irgendwie strange und kaputt und falsch, sondern es ist nur eine Möglichkeit, wie man empfinden kann. Ebenso wie es auch eine Möglichkeit ist, 100% aufzugehen in der Mutterrolle. Das ist vollkommen okay und richtig und ein bisschen beneide ich diese Frauen tatsächlich auch, die sagen, hey, das ist genau das, was ich wollte. Ich meine, wie cool ist das? Aber es gibt eben all die anderen, denen es anders geht und die müssen... Ich denke, es muss okay sein, so fühlen zu dürfen. Ist ja nicht so, als hätte ich mir das jetzt ausgesucht.
Ja, also, klar.
Ich wünschte
absolut
sehr gerne, dass es nicht so wäre.
Kann ich nachvollziehen, ja. Nina, was sind das für Mütter? Gibt es da bestimmte Risikofaktoren oder Gemeinsamkeiten? Oder sind es tatsächlich unterschiedliche Frauen, die dieses Phänomen empfinden?
Kunterbunt?
Ja,
kunterbunt. Punkt.
Nichts hinzuzufügen, finde ich gut. Manchmal reicht das als Antwort, definitiv. Ja. Wiebke, welche Vorstellung hast du vom Muttersein? Oder vielleicht hattest du vorher im Vergleich zu hast du jetzt?
Also ich habe ja wirklich geglaubt, dass mit diesen Kindern und mit den Babys ist so wie in der Werbung. Also früher hat man noch Fernsehen geschaut, vor 10 Jahren.
Once upon a time.
Damals.
Und da gab es diese Windelwerbung. Ich glaube, die spielen sie bis heute aus, wo die Tür aufgeht und das Baby liegt auf dem Rücken, spielt an seinen Füßen.
Und lacht die Mama an.
Und die Nacht war wieder gut, weil die Windel gehalten hat. Und ich habe gedacht, das ist es. Ja. Ja, und dann, keine Ahnung, dann stehe ich in der Küche und koche und die Kinder spielen neben mir am Boden. So,
also und zerpflücken die ganze Küche.
Ja, von mir ist auch das, aber noch nicht mal das war mit meinen Kindern möglich, sondern die haben immer auf meinem Arm gehangen, ja. Ja, sehr naiv, muss man heutzutage sagen, aber man darf nicht vergessen, muss man fast nochmal sagen, dass es 10 Jahre her ist. Damals kannte ich den Begriff Care-Arbeit und Mental Load noch gar nicht. Es war noch gar nicht im Bewusstsein drin und die Anfänge von Social Media gerade erst so langsam, es ist ins Rollen gekommen und da waren alle Kinderzimmer beige. Ja, und es gab nur schönes Holzspielzeug und dieses mehr Realität auf Instagram und ehrliche Elternschaft und all diese Hashtags, die es ja gibt, die gibt es noch nicht so lange.
Ja.
Und ich bin dem Ganzen aufgesessen. Einer der Gründe, weshalb ich ja darüber rede. Ich möchte es ja nicht unbedingt jemandem ausreden, aber ich möchte schon gerne sagen, überleg's dir sehr, sehr gut.
Ja. Weil es auch andere Seiten gibt.
Ja, weil so ist es einfach nicht.
Ich habe so eine coole Liste gesehen mit Fragen, die man sich vorher stellen sollte.
Ja, ich habe es auch gesehen, glaube ich.
Ja, bevor man sich für Kinder entscheidet. Und
also sind zwei Fragen. Was steht da zum Beispiel drauf?
Sehnst du dich wirklich danach, Mutter zu sein? Oder glaubst du nur, dass du, also ne, ist es so eine Erwartungshaltung der Gesellschaft, die du denkst erfüllen zu müssen zum Beispiel. Bist du bereit, dass sich dein Leben wirklich, also nicht zurückspulbar auf allen Lebensbereichen verändern wird? Das weiß man ja vorher auch nicht. Das wird deinen Job beeinflussen, es wird deine deine Freundschaften beeinflussen, dein Reiseverhalten, dein Essverhalten, deine Beziehung. Es wirkt sich einfach auf jeden Lebensbereich aus. Mhm. So. Und darüber wird in Geburtsvorbereitungskursen oder auch in Aufklärungsunterrichten in der Schule nicht gesprochen. Und das ist so schade. Ja, weil das Wissen ist ja da. Also es gibt ja genug,
es gibt genug Mütter.
Und auch genug, die Erfahrung gemacht haben. Und deswegen ist es für mich wirklich ein ganz, ganz großes Mysterium, warum nicht viel, viel mehr offen darüber gesprochen wird und eben auch solche Fragen an junge Paare herangetragen wird.
Definitiv, ja. Wiebke, wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen könntest, zu deinem früheren Ich, was würdest du dir selber sagen?
Krieg keine Kinder. Mach's einfach nicht. Nimm den anderen Job an, den du eigentlich lieber machen wollen würdest und nicht den, der familienkompatibel ist.
Ja. Würdest oder hättest du das vorher gedacht, dass du das jemals so rückblickend sagen würdest?
Nein. Also, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, dass das möglich wäre, so zu empfinden.
Nina, wie wirkt sich die Reue auf die Kinder aus? Wiebke, du hattest jetzt gesagt, ich liebe meine Kinder über alles, ich würde alles für sie tun. Gibt es da auch andere Fälle, dass man vielleicht merkt, die Liebe ist gar nicht so da, wie die Kinder es vielleicht benötigen? Oder?
Ich glaube eben, das ist eines der großen, großen Missverständnisse bei diesem Phänomen, dass es keine Mütter sind oder keine Väter sind. Ich denke, es gibt zwei Vätern gleichermaßen, die ihre Kinder nicht lieben, sondern dass es wirklich ausschließlich diese Herausforderung ist, mit der Rolle gut zu sein. Mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, es waren durchgängig fast schon überambitionierte Mamas, ja, die ein hohes Maß an Perfektionismus hatten, ganz, ganz hohe Ansprüche an das hatten, wie sie das für ihre Kinder gestalten möchten und so weiter. Also das sind wirklich gute Eltern. Und ich denke, die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, diese Eltern, die betroffen sind, dahingehend zu unterstützen, eben auch mal fünfe gerade sein lassen zu dürfen, die Gedanken ausschalten zu lernen, zu entspannen zu lernen. Also es geht nicht darum, dass wir diese Menschen unterstützen müssen, mehr zu lieben, besser für die Kinder da zu sein, sondern vielmehr selbst in die Entspannung zu finden. Weil das ist dann was, um auf deine Frage zurückzukommen, was sich perspektivisch durchaus auf Kinder auswirken kann. Ja, wenn die sehen, Mama ist dauerhaft unter Spannung, Mama geht dauerhaft nicht gut, besteht die Gefahr, dass sie dadurch in eine Rolle reinrutschen, zum Beispiel bloß keine Umstände machen zu wollen.
Okay, ja.
Oder besonders nett zu sein, besonders gut in der Schule zu sein, damit Mama glücklich ist. Also das ist das, was durchaus als potenzielle psychische Belastung auf Kinder zukommen kann. Aber das auch losgelöst von Regretting Motherhood.
Ja, und das ist ja dann eigentlich eher eine Folge von dem, wie sich die Mutter verhält und nicht durch das Phänomen vorher schon ausgeprägt. Wiebke, du sprichst ja öffentlich darüber, dass du es bereust, Mutter geworden zu sein. Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wie das für deine Kinder ist, vielleicht auch gerade in Bezug, wenn sie mal älter sind?
Sehr viel. Ich glaube, niemand auf der Welt, auch wenn sie sich das, die KritikerInnen das immer gerne einbilden, macht sich darüber so viele Gedanken wie ich, was das mit meinen Kindern machen könnte, das zu hören. Und ich sehe da die Verantwortung ganz stark natürlich bei mir und in der altersgerechten Aufklärung. Das ist natürlich nicht meine Kinder eines Tages mit 25 einen uralten Instagram-Post von mir finden und dann sagen, huch, was ist denn hier los? Sondern, dass sie dann schon Bescheid wissen, weil ich natürlich auch vor allem meine Tochter ja auch ganz anders aufziehen möchte, damit sie hoffentlich, es ist sehr viel auch außerhalb des Elternhauses leider, nicht in diesen starken Druck reinkommt und dass sie, also ich glaube, weil, wie gesagt, wenn man damit fein ist, damit so zu fühlen, so wie es mir ja eigentlich geht und ich ja daran viel arbeite, dann ist es ist wirklich sehr undramatisch. Mhm. Und man kann da mit den Kindern darüber reden, was für Anforderungen Muttersein bedeutet. Natürlich nicht mit einem Vierjährigen, ist mir schon klar. Aber mit einer Neunjährigen.
Das schon eher,
also,
oder?
Ich finde schon, dass das, wie du gesagt hast, zur Aufklärung dazugehört. Ich rede mit ihr auch über ihr erstes Mal oder über ihre Periode. Und eben auch, wenn sie dann halt mal Sex hat, dann könnte sie halt Mutter werden. Und wir müssen darüber reden, dass das nicht das Beste sein muss in ihrem Leben. Das kann es sein, aber muss nicht. Und dann bin ich einfach nur ein Fallbeispiel, weil sie lebt ja jeden Tag mit mir zusammen. Das ist ja etwas, was man auf Instagram auch nicht sieht, wie wir halt wie ich halt eine sehr ambitionierte Mama bin, wie du es gerade gesagt hast, deswegen sicherlich auch in den ersten Jahren so überkompensiert habe und wirklich in diese Erschöpfungsdepression dann reingerutscht bin, weil ich es halt gerade richtig machen möchte. Besonders, wenn du so fühlst.
Finde ich, ist ein richtig guter Punkt, weil heißt ja nicht, dass deine Kinder jetzt auch so fühlen müssen, wie du es jetzt zum Beispiel gerade tust, aber zu sagen, du musst nicht unbedingt den Weg gehen, den die Gesellschaft dir vorgibt. Es gibt andere Wege, du bist ein eigenständiger Mensch, du kannst trotzdem glücklich sein, finde ich, in so jungen Jahren in die Erziehung mit einzubringen, finde ich unfassbar gut. Und ich glaube, dass es an vielen anderen Stellen noch zu kurz kommt. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir irgendwann in ein paar Jahren hier und sagen, weißt du noch damals, da war das unser Wunsch, jetzt ist es soweit.
Ja,
irgendwo muss es halt anfangen.
Ich hoffe schon. Also ja. Ich meine, es ist so ein bisschen wie mit, wenn ich sage zu meiner Tochter, dann kommst du irgendwann mit deinem ersten Freund oder deiner ersten Freundin nach Hause, Hauptsache du bist glücklich. Das war ja, ich mein Gott, als ich in dem Alter war, hätte das niemand zu mir gesagt und das wäre keine Option gewesen, da war das also überhaupt über sowas zu sprechen.
Ja, stimmt.
Und ich diese ganze Dramatik sehe ich jetzt halt bei diesem Thema Regretting Motherhood auch. Dabei ist es nicht, es ist gar nicht so schlimm. Also wenn wir damit lernen, das einfach anzunehmen als ein Gefühl.
Ja, und ich glaube, das ist genau der wichtige Aspekt, dass wir ganz, ganz häufig gerade vor so negativen Gefühlen so eine große Angst haben. Also negative Gefühle, die sind so negativ geframed. Schuld, Scham, Angst, Traurigkeit. Und deswegen viel zu häufig die Tendenz haben, dass wir die wegdrücken wollen. Und dann ergibt sich, also das ist eine Milchmädchenrechnung, das ist auch ein blöder Begriff, ne? Aber wo wir gerade so beim Thema wären. Ja. Aber ne, je mehr Energie wir aufbringen, ein Gefühl wegzudrücken, desto, also Gefühle bahnen sich immer ihren Weg. So. Und deswegen ist es sehr lohnenswert, tatsächlich gerade solchen negativ behafteten Gefühlen wie Schuld, Scham, Angst, Versagen, Zweifel, wenn wir es schaffen, denen Raum zu geben und die zu durchlaufen und zu durchfühlen, 90 Sekunden im Durchschnitt, dann verlieren sie auch automatisch die Macht über uns und wir können sie dann besser integrieren und dann haben sie gar nicht mehr am Ende so einen riesen Einfluss auf unser Leben, wie wenn wir die ganze Zeit versuchen, das Hauptsache irgendwie zu unterdrücken und weiter zu funktionieren. Deswegen großer Appell ans Gefühle fühlen.
Ja, super, super wichtig. Nina, was hilft denn Betroffenen im Umgang mit dem Thema und ja, wo kann man sich selber vielleicht auch noch Unterstützung holen?
Also das Gefühle fühlen finde ich, wie gesagt, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wirklich diesen Zuspruch zu bekommen. Das ist okay, wie du fühlst. Das ist legitim, dass du so fühlst. Dafür den Raum zu bekommen, dafür das Ohr zu bekommen, so sich mit Gleichgesinnten zu connecten. Deswegen ist deine Arbeit auch so wichtig, ja, sich damit zu zeigen, rauszugeben, dem eine Stimme zu geben, zu signalisieren, du bist damit nicht alleine. Und dann finde ich es aber schon auch immer noch mal lohnenswert, wirklich zu gucken, also was ist denn das an deinem alten Leben, was du so schmerzlich vermisst? Und was gibt es dennoch heute für Möglichkeiten, das in dein Leben wiederzuholen, so gut es eben geht? Und da geht es dann häufig darum, noch mal so Kompetenzen zu erlernen, wie Nein sagen zu können, Hilfe anfordern zu wollen, klar zu sagen, was möchte ich überhaupt, die eigenen Bedürfnisse kennenlernen, Bedürfnisse zu kommunizieren und aber auch ganz, ganz häufig tatsächlich Kopf ausschalten.
Ja, also definitiv. Wiebke, ein weiteres Vorurteil ist, wenn die äußeren Umstände anders wären, würdest du nicht so fühlen. Das heißt, zum Beispiel, du hattest es gerade angesprochen, du warst zu Hause, du hast dich um die Kinder gekümmert, dein Mann war viel arbeiten. Siehst du das genauso?
Jein. Es ist jedenfalls eine Säule meines Gefühls, also diese äußeren Umstände, die man halt zum Teil mit beeinflussen kann. Ich würde es jetzt auch anders machen. Also wir haben es auch bei unserem zweiten Kind dann, als in der Corona dann irgendwann mal vorbei war, auch anders gelebt. Also ich arbeite jetzt Vollzeit und bin auch weg. Und wir haben uns eine Nanny zum Beispiel genommen, die halt Randzeiten abdecken kann, weil mein Mann arbeitet natürlich auch Vollzeit. Und so, das haben wir uns schon gerichtet in der Familie jetzt. Aber ging auch erst, seitdem ich halt offen darüber kommuniziere, was ich brauche. Und dann bleibt aber noch ganz viel das in mir drin. Weil diese krasse Liebe, die zu den krassen Ängsten führt und dieser unendliche Wunsch nach Freiheit und alleine sein, das ist sehr schwer wegzumachen oder wegzuorganisieren. Also natürlich, wie du gesagt hast, so gut es geht, wie so das schon, aber es ist, also, wenn ein Kind krank ist dann oder, ach ja, sie müssen immer Wege alleine alles machen, so langsam, meine Große und so. Und dann, oder ich, wann bringe ich hier bei, mit wem, dass sie mit Fremden nicht mitgehen. Und diese ganzen, ich will einfach
Gedankenchaos.
Ist wirklich, wirklich schlimm, wie sehr man sich sorgen kann um seine Kinder. Das ist, weil was ist, wenn ihnen was passiert? Ich weiß nicht.
Ja, du hattest es gerade angesprochen, der Moment, als ich aber auch gesagt habe, was ich brauche. Mhm. Wie hat dein Mann reagiert?
Ach, der finde ich ziemlich cool. Also schon immer ist er sehr, da möchte er einfach, er möchte, dass es mir gut geht. Also das ist schon mal, ja, schon mal eine gute Voraussetzung.
Ich wollte gerade sagen, gute Grundbasis, ja, schon mal,
genau,
glaube ich. Ne?
Und dann ist er aber auch sehr offen. Also wir haben ja auch angefangen, darüber zu sprechen, wie wir unsere Kinder begleiten wollen. Es geht ja auch weg vom klassischen Erziehen hin zu Kinder begleiten und so. Da hat er auch immer ein offenes Ohr, als sie dann gesagt haben, wir müssen Glaubenssätze überarbeiten, auch er. Und wenn er mit den Kindern streitet, dass ich dann wieder sage, schau, das ist nur wieder weil. Und er dann aber das auch annimmt. Und er ist mit mir gemeinsam feministischer geworden. Ja, also er hört mir dazu. Er liest Artikel, die ich ihm schicke. Oder er folgt mir natürlich auch auf Instagram. Und er ist einfach wirklich offen dafür. Da, ich hasse es sagen zu müssen, hatte ich Glück. Ja, und selbstverständlich ist es ein Prozess, gerade wenn man eine sehr klassische Rollenverteilung in einer Beziehung lebt mit Kindern, davor nicht, aber mit Kindern dann ja, dass man, wenn ich dann sage, nee, ich will das jetzt alles nicht mehr, dass er da halt auch bereit ist, dran zu arbeiten, wie wir zu einer gleichberechtigten Elternschaft kommen.
Ja, ja.
Und ja.
Wahrscheinlich wäre es ja auch das Schlimmste, dann noch mit dem Partner in die Diskussion, in den Streit zu gehen.
Ja, wir streiten natürlich trotzdem.
Und die eigenen Gefühle, ja, rechtfertigen echt? Zu müssen.
Ja,
auch
sicher streiten wir. Ja. Und auch
glaube ich nicht.
Und auch nicht wenig. Und auch über herumliegende Socken. Come on, ja. Na, selbstverständlich. Aber also, wir sind ein Team. Also das ist so unser Ding. Ja. Und er möchte, dass es mir gut ging. Und mir ging es sehr lange gar nicht gut. Und er war einfach immer an meiner Seite. Und ja, und letzten Endes geht es ihm dann ja auch besser. Also
ja,
zum Beispiel
definitiv.
Allein, dass ich jetzt Vollzeit arbeite und nicht mehr nur für 1.000 Euro Teilzeit irgendwo sitze, ermöglicht halt ihm auch, dass er den Financial Load, den gibt es ja auch, den trägt er jetzt nicht mehr zu 100% alleine. Das hat auch ihn entlastet. Und das sind ja dann Synergien, die wir uns gegenseitig schaffen. Und
definitiv, ja. Nina, du hattest gerade am Anfang beim Thema Väter schon so ein bisschen geschmunzelt. Da habe ich schon gesagt, da komme ich später nochmal drauf zurück. Gibt es den Begriff Regretting Fatherhood?
Es gibt ihn noch nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass er auch vorherrscht. Also ich habe jetzt gerade zuletzt wieder eine Klientin betreut, die davon erzählt hat, dass es ihrem Partner genauso geht.
Ja. Das heißt, glaubst du, da sind die Gedanken anders?
Ich glaube, sie sind leichter zu haben. Es ist okay, nicht gerne Vater zu sein. Es ist okay, nichts mit kleinen Kindern anfangen zu können. Ich kann halt erst mit dem, wenn er Fußball spielen kann, was soll ich mit dem Baby jetzt? Ist es okay, das als Vater zu sagen? Als Mutter ist es nicht okay. Ist es okay, wenn du sagst, oh, ich möchte lieber ins Büro gehen, anstatt mich um meine Kinder zu kümmern? Kannst du als Vater halt auch machen.
Weil es von der Gesellschaft so vorgelegt
wird? Es ist okay,
wird?
Als Vater, wie lange bleiben die Väter? Eine Woche zu Hause und dann gehen sie wieder Vollzeit arbeiten und auf Geschäftsreisen und alles. Kannst du machen. Mhm. Und deswegen kommst du gar nicht in dieses 24-7-Ding so unbedingt rein. Also ich glaube, je engagierter die Väter werden und je mehr sie sich bemühen, dass das dann natürlich auch vielleicht den ganzen Prozess jetzt auch beschleunigt. Aber so an sich kannst du dich als Vater, du kannst auch gehen.
Genau, also so diese äußeren gesellschaftlichen Strukturen, die sind bei Vätern definitiv anders, wie du gerade gut dargelegt hast. Ich glaube, das, was aber intrapsychisch passieren kann, was bei Frauen ja gleichermaßen da ist, ne? Also sich viele Gedanken machen, viel Druck machen, viele Ängste haben, hohen Perfektionismus zu haben und dann schon auch am Ende so ein Stück weit Bindungsmuster, ja, also wie verhalte ich mich, wenn es schwierig wird, gehe ich dann eher aus dem Kontakt raus oder bleibe ich bleibe ich involviert, bleibe ich da? Das sind ja am Ende intrapsychische Phänomene, die bei Männern schon auch da sind.
Die modernen Väter werden es wahrscheinlich mehr so fühlen können, als die Väter, die einfach sowohl psychisch als auch physisch nicht anwesend in unserer Kindheit noch.
Aber ich glaube, also auch hier, glaube ich, so diese Vorstellung davon, was es wirklich bedeutet, Householder zu sein, Alleinverdiener zu sein und so weiter, das sind sicherlich auch Erfahrungen, die erschlagen können, so die Angst machen können.
Was würdet ihr denn sagen, was muss sich eurer Meinung nach in unserer Gesellschaft in Bezug auf Mütter ändern?
Lageliste.
Viel.
Alles.
Angefangen damit auf jeden Fall, dass Care-Arbeit, also bezahlt werden muss. Es muss gewürdigt werden, was da geleistet wird. Punkt. Und ich glaube, also ich persönlich glaube, dass diese Veränderung von unten heraus passiert. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie die Politik ändert.
Ja, Revolution.
Ja, sondern das ist wirklich, und das ist ja aber gerade am Passieren. Also es fangen mehr und mehr Frauen an, offen darüber zu reden. Und ich glaube, es ist ein super wichtiger Aspekt, dass wir vor allem beginnen, es anders zu machen. Also, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass wir uns gegenseitig empowern, dass wir uns gegenseitig auch zuhören und sein lassen, anstatt irgendwie übereinander herzuziehen und mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Ich glaube, das ist die eigentliche Veränderung, die von unten heraus passieren muss.
Finde ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Wiebke, vielen lieben Dank, dass du uns heute deine persönliche Geschichte erzählt hast. Ich glaube, dass du wirklich einen guten Baustein damit legst, dass vielleicht die nächste Generation anders denkt, als die vorherigen es getan haben. Und auch Nina, dir vielen lieben Dank für deine fachliche Einschätzung. Und ich glaube, wir konnten heute alle super viel lernen von deiner Arbeit und auch aus Sicht einer Psychologin. Deswegen vielen lieben Dank.
Danke dir.
Beiden alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung, so schön zu sein.
Wenn du selbst mit deiner Mutter- oder Vaterrolle im Konflikt bist, dann zögere bitte nicht, die Unterstützung zu suchen, zum Beispiel bei einer Familienberatungsstelle. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kinder und Jugendliche, die schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass ohne Diagnose kostenlos nutzen. Weitere Informationen findest du außerdem in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.